Ich begrüße Sie herzlich, möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir für diesen Gottesdienst. Wir danken für die einleitenden Worte von Samuel. Wir danken, Herr, dass du da bist. Wir danken für die Lieder, die wir singen durften. Und jetzt, Herr, bitten wir dich, dass du alles wegnimmst, was hinderlich wäre, damit dein Name verherrlicht wird durch dein Wort. Danke, Herr. Amen. Der Text wurde gelesen von Samuel. Ich möchte einmal ganz kurz, in aller Kürze, euch eine Einteilung geben, wie man diesen Psalm 146 gliedern könnte. Es ist ja ein Lob und ein Glaubenspsalm. Die ersten zwei Verse sind Lobpreis für den Herrn. Dann die Verse 3 bis 4. Ihr habt wahrscheinlich die Bibel vor euch, ich muss das nicht mehr lesen. Da ist die Aufforderung, verlasst euch auf den Herrn. Dann die Verse 5 bis 7. Wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Und dann nochmals Vers 7, der Schluss bis 9, da haben wir eine ganz gewaltige Aufzählung, was der Herr vermag. Das lese ich euch kurz noch einmal vor. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr gibt Blinden das Augenlicht. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr hat lieb die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Waisen und Witwen hält er aufrecht. Den Weg der Gottlosen macht er zum Irrweg. Also das ist eine ganz markante Aufzählung. Und dann Vers 10, das ist das Schlusswort. Es geht uns heute nur um Vers 7, den letzten Teil. Der Herr macht die Gefangenen frei, oder wie Elberfelder es übersetzt, der Herr löst die Gebundenen. Vielleicht fragen Sie sich, was hat das zu tun mit Gläubigen? Ja, das hat sehr viel zu tun mit Gläubigen, vielleicht nicht so, wie Sie jetzt denken. Ich hoffe, ich kann es so rüberbringen, dass wir es verstehen. Ein Gefangener ist jemand, der festgehalten wird, der kann sich nicht mehr frei bewegen. Manche Gefangene werden zu Recht gefangen gehalten, manche zu Unrecht oder widerrechtlich. Wenn Kinder Gottes durch totalitäre Regime, wo Christen verfolgt werden, eingekerkert werden, ist dies zu Unrecht. Das wissen wir. Leider sind die meisten nicht in der Lage, selbst etwas dagegen zu unternehmen. Aber Gott kann nicht nur etwas, sondern er kann vieles unternehmen. Gott hat versprochen, seine Kinder nie allein zu lassen. Wenn Kinder Gottes auf andere Art gefangen gehalten sind oder festgehalten werden durch Gebundenheiten in ihrem Leben, dann sind sie auch gefangen. Sie sind Gefangene des Teufels. Dann ist dies zu Unrecht. Und das müssen Sie sich jetzt schon merken. Sie werden zu Unrecht festgehalten. Ich will das nachher erklären. Vielleicht ein Vers, Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Das ist ein Wort, das gilt für alle in Christus wiedergeborene Menschen. Sie sind frei. Also wenn sie jetzt gebunden sind, durch weiß was immer, ist es widerrechtlich. Aber Kinder Gottes können etwas dagegen unternehmen. Kinder Gottes, die wirklich in Gefängnissen festsitzen, können meistens nichts tun. Aber Kinder Gottes, die durch Gebundenheiten gefangen sind, können etwas dagegen unternehmen. Warum? Gott hat ihnen die Möglichkeit gegeben. Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich in ihm, der mich stark macht. Einverstanden? Sie können etwas dagegen unternehmen. So, zunächst eine ziemlich negative Aufzählung. Beispiele von Gebundenheiten, Beispiele davon, wie der Teufel heute Kinder Gottes widerrechtlich gefangen hält. Widerrechtlich. Also alles, was ich Ihnen jetzt sage, es ist nicht zu Recht. in gewisser Weise. Auf andere Weise schon wieder. Aber wir kommen zu diesem Punkt. Kain, der Erstgeborene von Adam und Eva, wurde gefangen gehalten durch nagende Eifersucht. Das war so schlimm, dass es dann zum Brudermord kam. Die Geschichte ist bekannt. Heute frisst auch in manchen Christenherzen die Eifersucht. Das ist eine Tatsache. Diese Eifersucht wird bisweilen zu Hass. Und Hass nennt die Bibel Brudermord. 1. Johannes 3,15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Die Geschichte von Kain wiederholt sich heute innerhalb der Gemeinde Jesu. Ich lege einfach die Frage in den Raum, ganz unpersönlich: Sind Menschen hier, die durch Eifersucht gefangen gehalten werden? Ein anderes Beispiel: Amnon, ein Sohn Davids, wurde oder war Gefangener seiner eigenen Lust und Begierde. Jakobus schreibt über diese Art von Lust: Sodann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. 1. Johannes 1, Vers 15. Bei Amnon ist das eingetroffen. Seine Lust hat ihn in eine große Sünde gebracht. Er hat seine Halbschwester Tamar missbraucht. Heute gibt es unter den Christen, ich rede zu Christen, Menschen, die sind gebunden an pornografische Internetseiten. Das ist eine Tatsache. Wir wissen das. Wir wissen das aus der Seelsorge. Wir wissen das aufgrund von Gesprächen oder Bekenntnissen. Gehasi, der Knecht des Propheten Elisa, wurde festgehalten durch Gier nach Geschenken und Geld. Paulus sagt dem Timotheus: Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Gar manche, die sich ihr ergeben haben, sind vom Glauben abgeirrt. Sie zermarten sich selbst mit vielen qualvollen Schmerzen. Qualvolle Schmerzen, das hat Gehasi im wörtlichen Sinne erlebt. Er wurde aussätzig. Sind Sie vielleicht ein Gefangener Ihres Geldes, Ihrer Güter? Sind Sie ein Gebundener von dem, was Sie besitzen? Es ist keine Sünde, wenn Sie reich sind. Bitte. Gottes Wort sagt: Wenn du reich bist, dann hüte dich davor, dein Herz daran zu binden. Dann ist es Sünde. Ein nächstes Beispiel: König Nebukadnezar war gefangen durch seinen Hochmut und sein stolzes Herz. Sprüche 16, 18, da heißt es: Hochmut kommt vor dem Fall und hoffärtiger Sinn vor dem Sturz. Das hatte Nebukadnezar drastisch erlebt. Wir hören ihn prahlen. Also wenn man das hört, was er gesagt hat, Daniel 4, 27, ist dies nicht das große Babylon, das ich zum königlichen Wohnsitz durch meine gewaltige Macht und zum Ruhm meiner Herrlichkeit erbaut habe? Der Mann, der schwebte weit über den Verhältnissen, der wandelte einige Meter weiter oben als alle anderen, der war zerfressen von Hochmut. Und dann heißt es im nächsten Vers, Daniel 4, Vers 28, noch war das Wort im Munde des Königs, da erscholl eine Stimme vom Himmel herab: Dir, o König Nebukadnezar, wird hiermit kundgetan, die Königswürde ist dir genommen. Und was dann geschah, das wissen wir. Es ist ganz schlimm, was der Mann durchgemacht hat. Gemäß unserer Berufung in Christus ist uns allen die Königswürde geschenkt. Wussten Sie das? Sie sind ein Königskind. Wussten Sie das? Es ist Ihnen die Königswürde verliehen worden. Und heute leben wir in einer Zeit, in welcher abgrundtiefer Stolz manches Kind Gottes völlig verändert hat. Und man sieht es ihnen bisweilen an im Gesicht. Stolz. Sind Sie ein Gefangener Ihres stolzen Herzens? Haben alle Unrecht, nur Sie haben Recht? Fragen Sie sich das. So, noch ein Beispiel, ja, dann ist es zu Ende. Aber ich muss Ihnen das sagen, das sind alles Beispiele, welche uns die Schrift weitergibt, welche sich heute wiederholen in der Gemeinde Jesu. Demas, ein Gehilfe des Apostels Paulus. Paulus muss über ihn schreiben, 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas hat mich aus Liebe zur jetzigen Weltzeit verlassen. Ihr lieben Gefangener dieser Weltzeit zu sein, oder dieser Welt zu sein, gebunden zu sein an den Dingen dieser Welt, einfach alles, was die Welt bietet, bringt enorm viel Elend und Not. Ich sage es mal so, es bricht über dem Leben eines solchen Kindes Gottes eine derart extreme geistliche Dürre und Trockenheit herein, dass das betreffende Kind Gottes sich keinen Rat mehr weiß. Während einer schlimmen Dürrezeit, in welcher Menschen und Tiere nach Wasser schmachteten, da hat Elia ganz Israel auf den Karmel entboten. Und da lautete die Botschaft folgendermaßen. 1. Könige 18, 21. Wie lange wollt ihr nach beiden Seiten hinken? Und dann kommt die Frage. Sie mussten sich entscheiden. Wenn der Herr Gott ist, so haltet euch zu ihm. Ist es Baal, so folgt diesem nach. Und dann heißt es, das Volk antwortete ihm kein Wort. Also damals war die alles entscheidende Frage, der Herr oder Baal. Heute lautet sie, Christus oder die Welt. Unglaublich, wenn wir heute die Welt anschauen, die christliche Welt, was sich da alles hineingeschlichen hat. Ich will jetzt gar keine Details nennen. Ihre momentane geistliche Dürre, und sitzen vielleicht einige da, könnte eine Folge ihrer Weltliebe sein. So wie damals das Hinken des Volkes Israel nach beiden Seiten hin Dürre und Trockenheit über das Land brachte, hat auch ihr Hinken auf zwei Seiten hat einfach ihr Leben Dürre gemacht, trocken. Es ist keine Kraft mehr da. Gehören wir wie Demas zu Gefangenen dieser Weltzeit? So, soweit diese Beispiele. Es gibt noch viele Beispiele, die man nennen könnte, aber das soll jetzt genügen. Das sind alles Beispiele von Menschen damals, die gebunden waren an irgendetwas. Die Folgen waren fatal und es wiederholt sich heute innerhalb der Gemeinde Jesu. Meine Predigt ist heute gerichtet an Kinder Gottes, nicht an Ungläubige. Okay, nun lautet ja unser Predigttext heute und vielleicht sind Sie jetzt schon ein bisschen getröstet, ja, durch den Predigttext. Wenn Sie wissen im Moment, ja, ich bin so ein Gefangener. Unser Predigttext lautet, der Herr macht die Gefangenen frei. Oder wie Elberfelder sagt, der Herr löst die Gebundenen. Jetzt muss ich da zunächst etwas Grundsätzliches erklären. Und jetzt komme ich zurück auf den Anfang, wo ich einige Male das Wort widerrechtlich erwähnt habe. Gefangen ohne Recht, widerrechtlich festgehalten. Schauen Sie. Ich habe diesen Text nicht deshalb gewählt, um jetzt heute allen durch Sünde geknechteten Kindern Gottes die frohe Botschaft zu geben, der Herr Jesus macht dich jetzt frei. Natürlich stimmt das, das trifft zu, der Text sagt es ja. Ich meine, der Text sagt es deutlich, der Herr macht die Gefangenen frei. Aber meine lieben Brüder und Schwestern, es ist jetzt eine Sache, die müssen Sie sich zu Herzen nehmen, eine grundsätzliche Wahrheit. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, wenn Sie einmal in Ihrem Leben, vielleicht vor Jahren, den Schritt getan haben, Sie sind wiedergeboren, Sie sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in Christus. Und in diesem Moment sind Sie aber durch irgendwelche Sünde erneut Gefangene des Teufels. Da muss ich Ihnen sagen, dass sie zwar grundsätzlich sind sie frei. Grundsätzlich sind sie ein befreiter Mensch. Aber durch das, was geschehen ist, haben sie sich selber gefangen nehmen lassen durch den Teufel. Ihr Problem ist, dass sie nicht in der Freiheit leben. Halten Sie das fest. Wir sind frei. Aber jeder, der heute hier sitzt, und merkt, das stimmt nicht in meinem Leben. Bei dem ist das geschehen aufgrund von erneuter Sünde, wodurch er sich hat binden lassen. Sie sind aufs Neue ein Gefangener geworden. Grundsätzlich in Christus sind sie frei. Dass es möglich ist, als befreiter Christ dennoch geistlich ein Gebundener zu sein durch erneute Sünde. Das erklärt Paulus in seinem Brief an die Galater. Er schreibt in Galater 5, Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Brüder, nur missbraucht die Freiheit nicht als willkommener Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Also, wenn es für Kinder Gottes nicht möglich wäre, wieder neu in sündige Leidenschaften zu fallen, dann wären diese Worte überflüssig. Dann hätte Paulus das nicht schreiben müssen. Aber weil es möglich ist, muss der Apostel diese deutliche Warnung aussprechen. Ihr lieben Brüder und Schwestern, die ihr vielleicht mit solchen Dingen zu kämpfen habt, die ich vorhin aufgezählt habe, erwähnt habe, bitte haltet jetzt Folgendes fest. Ich wiederhole mich. Grundsätzlich sind sie frei. Sie sind frei in dem Moment, dass Christus sie erneuert hat, berufen hat, geheiligt hat, Sünde weggenommen hat, wurden sie frei. Was jetzt abläuft, ist durch ihre eigene erneute Sünde. Sie sind frei. Oder hat der Herr im Moment ihrer Bekehrung sie nur halb befreit? Hat er sie halb befreit oder hat er sie ganz befreit? Er hat sie ganz befreit. Jesus selber sagt, wenn der Sohn euch frei gemacht hat, dann seid ihr frei. Wirklich frei, Johannes 8, Vers 36. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha keine halbe Arbeit geleistet. Er hat ganze Arbeit geleistet. Ich will euch hier nochmals einen Text lesen. Das, was Paulus den Kolossen schreibt, Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches einst tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Kolosser 2, 13, 15 nach der Übersetzung von Hermann Menge. Also, diese Worte besagen, und besonders die letzten, ja, die letzten, er stellte die Mächte und Gewalten zur Schau, er triumphierte über sie. Diese Worte besagen es deutlich. Satans Macht wurde am Kreuz von Golgatha gebrochen. Glauben Sie das? Ein für alle Mal. Und wenn der Teufel Gläubige heute, und das hat er, wieder im Griff hat, dann ist das im Grunde genommen widerrechtlich. Ihr seid widerrechtlich gefangen. Es ist nicht recht, dass ihr gefangen seid. Ja, auf der einen Seite ist das recht, weil wir haben ja gesündigt, wir reden noch darüber. Aber von der Perspektive des Herrn aus gesehen, ist es widerrechtlich. Er hat sie befreit. Ich habe ein Problem, ich sage das euch offen, mit Broschüren, wo man dann als Titel liest, wie wird ein Christ wirklich frei? Fragezeichen. Naja, ich denke, die Schreiber meinen dasselbe wie wir. Aber mit dem Titel stimmt etwas nicht. Wie wird ein Christ wirklich frei? Damit wird doch eigentlich suggeriert, dass noch etwas Zusätzliches geschehen muss, um ganz frei zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen. Kürzlich hat mich jemand angerufen, der war in ziemlicher Not. Und er sagte zu mir, Marcel, ich brauche jetzt das Befreiungsgebet. Ich sage, was Befreiungsgebet? Christus hat dich frei gemacht. Leb doch endlich in der Freiheit, zu der Christus dich berufen hat. Das ist etwas anderes. Natürlich, wir beten mit solchen Menschen und wir dürfen auch im Namen Jesu, dürfen wir den Sieg Jesu proklamieren und ausrufen und sagen, der Sieg Jesu Christi sei dir jetzt ganz neu zu eigen. Und wir dürfen auch Kranke salben nach Jakobus 5. Aber das Wort frei beten? Ja, hat Christus mich denn nicht frei gemacht? Muss ich noch zu jemandem, der mich da noch zusätzlich frei betet? Ich weiß, es ist ein ziemlich heißes Thema, aber also, halten wir fest, ja? Wenn Kinder Gottes mit sündigen Leidenschaften zu kämpfen haben, ist es nicht deshalb, weil sie nicht völlig befreit wurden. Nein, sie sind einfach aufs Neue Gefangene ihrer eigenen Sünde geworden und sind jetzt Gebundene des Teufels. Sind gefangen. Ja? Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, Christen, die wirklich in Gefängnissen sitzen, um ihres Glaubens willen, sie sind widerrechtlich gefangen. Und da kann nur Gott eingreifen. Christen, die durch Sünde wieder gefangen sind, sind widerrechtlich gefangen. Und sie können mit ihres Herrn Hilfe Schritte unternehmen, um wieder frei zu werden. Und deshalb lautet die Aufforderung nicht, kommt, wir setzen uns zusammen und wir beten dich frei, sondern nehmt die durch den Herrn geschenkte Freiheit. Ganz aufs Neue, durch gründliche Buße, nehmt diese Freiheit ganz neu in Anspruch. Widersteht dem Satan auf diese Art. So, und wie macht man das? Jetzt kommt es zur Praxis, ja? Wie macht man das? Natürlich durch Buße, Zurückkehr, aber Gebundenheiten, Dinge, die wir immer wieder reinschlitten. Wie bekomme ich da Sieg? Wie werde ich wirklich frei? Ja, jetzt sage ich selber, hä? Wie werde ich wirklich frei? Aber Sie verstehen jetzt, wie ich es meine. Also, wenn gleich ein Christ frei ist und nicht noch zusätzliche Dinge geschehen müssen, gibt es andererseits doch Dinge, die er beachten muss. Es sind Dinge, die in unserer Verantwortung liegen. Und jetzt appelliere ich an Ihre Verantwortung. Sie müssen das ernst nehmen. Ich weiß, diese Thematik ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist ganz schwierig, da eine Balance zu finden. Auf der einen Seite sind wir frei. Christus hat uns frei gemacht. Glauben Sie das? Sie sind frei. Aber auf der anderen Seite gibt es Forderungen im Neuen Testament, welche an uns gestellt werden. In der Gemeinde Jesu haben sich diese zwei Seiten immer wieder zu zwei Extremen entwickelt. Und also extrem ist noch schön ausgedrückt. Die einen predigen derart die Freiheit in Christus, dass sie die Sünde nicht mehr in Betracht ziehen. Das ist fatal. Dann sind wir total auf dem verkehrten Weg. Aber andere hämmern dermaßen herum, was wir alles noch tun müssen, um vor Gott bestehen zu können, dass die ganze christliche Freiheit im Eimer ist. Das ist auch fatal. Wir müssen da eine Balance finden. Wissen Sie, die Schrift hat die Balance. Die Schrift ist ausgewogen. Die Schrift lehrt beides. Einerseits sagt sie, ich habe den Vers bereits gelesen, ihr seid zur Freiheit berufen. Galater 5,13. Andererseits sagt die Schrift, Epheser 4,1, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Hören Sie? Das ist die Balance. Die Schrift betont beides. Und jetzt müssen wir ergründen und nachdenken. Ja, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Wie falle ich nicht ins eine Extrem und nicht ins andere Extrem? Also halten Sie fest, wir sind frei in Christus. Aber halten Sie auch fest, wir sind unserer Verantwortung nicht enthoben. Und das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Der Herr macht Gefangene frei. Herr, was muss ich tun? Du hast schon alles getan. Ich bin befreit. Aber schau doch, was jetzt in diesem Augenblick in meinem Leben ist. Und nun einige Punkte. Zunächst. Das erwarten Sie vielleicht jetzt nicht, aber es ist ganz wichtig. Hören Sie doch auf, den Teufel zu ehren. Sagen Sie doch nicht immer wieder, der Teufel hat mich in diese Sünde geführt. Das ist nicht wahr. Ich hatte mal vor vielen Jahren ein Gespräch mit einem Bruder. Wir waren zusammen in einer Freizeit. Der ist in Deutschland. Sie wissen gar nicht, wer es ist. Der ist vielleicht schon beim Herrn. Aber der sagte mir, du Marcel, heute Nacht habe ich ganz schwer gesündigt. Ich habe das und das getan. Weißt du, der Teufel ist so über mich gekommen. Ich habe gedacht, damals schon, ich war noch sehr jung, was erzählt er mir überhaupt? Er hat es doch getan, nicht der Teufel. Was sagt Jakobus? Sie kennen doch was das Wort des Jakobus. Ein jeder wird zum Bösen versucht, wenn er von seiner eigenen Lust und Begierde gereizt und gelockt wird. Jakobus 1, Vers 14. Und das müssen wir einfach mal festhalten. Wir ehren den Teufel dermaßen mit diesen dummen Sprüchen. Entschuldigt diese Wortwahl, ja? Sacharja 3 nicht aufschlagen, habe keine Zeit, aber da steht der Hohepriester Josua mit unreinen Kleidern vor dem Engel des Herrn. Josua, Hohepriester, das ist ein Typus eines Kindes Gottes. Er steht mit unreinen Kleidern vor dem Engel des Herrn. Josua, der Hohepriester. Und neben ihm steht wer? Der Teufel. Der Teufel, der stand nicht deshalb neben ihm, weil er der Verursacher der Sünde des Josua war, sondern um ihn anzuklagen mit Worten zum Beispiel: Siehst du, Herr, wie dein frommer Knecht ein elender Sünder ist? Und das macht der Teufel ja mit uns auch, das macht er mit uns allen. Ja? Natürlich, der Teufel benutzt meine Charakterschwächen, der weiß genau, wie ich gestrickt bin, ja? Wie ich ticke. Der weiß genau, was er bei Marcel machen muss, damit er in Sünde fällt. Und er kennt meine Fehler. Und schlussendlich, wenn wir gesündigt haben, sind wir dann wirklich seine Gefangenen. Wir sind widerrechtlich gefangen. Aber ihr Lieben, er ist nicht der Verursacher meiner Sünde. Meine Sünde, das kommt aus meinem eigenen bösen Herzen. So einfach ist das. Natürlich, vom Teufel heißt es, er ist ein Sünder von Anfang an. 1. Johannes 3, Vers 8. Aber verantwortlich sind sie für das, was sie tun oder getan haben, nicht er. Jakobus sagt es deutlich: Wir sind von unserer eigenen Lust und Begierde wurden wir gelockt. So, das ist der erste Punkt. Ja, das müssen wir beachten. Ein nächster wichtiger Punkt: Es ist unerlässlich, immer dann, wenn sündige Leidenschaften uns plagen, und ich denke, manche haben hier damit zu kämpfen, dass wir uns an die Ermahnung des Apostels halten, und ihr kennt wahrscheinlich diesen Text, Römer 6, 11, ebenso müsst ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine andere Übersetzung sagt es so: Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Tot für die Sünde, lebend für Gott, mich dafür halten. Das ist das Rezept des Apostels. Ich erlaube mir hier einen ganz kurzen Abschnitt vom Bibellehrer William MacDonald einzuflechten. Es geht nicht lange, aber es ist sehr gut, was er hier schreibt. Vor allem das Beispiel von Augustinus. Ich denke, das fährt jedem rein. Er schreibt: Wir halten uns selbst der Sünde für tot, wenn wir auf Versuchung so reagieren, wie ein Toter reagieren würde. Und dann kommt das Beispiel von Augustinus. Eines Tages wurde Augustinus von einer Frau belästigt, mit der er vor seiner Bekehrung zusammengelebt hatte. Als er sich umdrehte und schnell wegging, rief sie ihm nach: Augustinus, ich bin's doch, ich bin's. Augustinus ging nur noch schneller und rief ihr über die Schulter zu: Ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Ist gut, hä? Ich wusste, das wird reinfahren. Augustinus meinte damit, dass er für die Sünde tot sei und nun Gott lebe. Ein Toter hat mit Unzucht, mit Lügen, mit Betrügen, mit Klatschsucht und anderen Sünden nichts mehr zu tun. Also, das ist eine Entscheidung, die müssen Sie treffen. Das ist eine Verantwortung, die uns gestellt wird. Ich halte mich dafür, dass ich der Sünde gestorben bin. Ich halte mich dafür, dass ich mit Christus auferweckt bin. Ich wandle in einem neuen Leben. Und das müssen Sie sich jeden Morgen neu sagen. Und wenn Sie zu kämpfen haben mit gewissen Lieblingssünden, dann müssen Sie das den Tag hindurch mehrere Male sagen. Im Namen Jesu, ich bin gestorben, ich bin ein Toter. Ich lebe mit ihm. Ein weiterer Punkt, den es im Zusammenhang mit Sünden und unserer Verantwortung zu beachten gilt, ist die Aufforderung, dem Fleisch keinen Raum zu geben. Ja? Dem Fleisch keinen Raum zu geben. Ich habe bereits gelesen, Galater 5, Vers 13. Jetzt lese ich den Vers noch einmal nach Luther. Ich habe ihn vorher nach Menge gelesen. Luther, ja? Galater 5, Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Herrlich, nicht wahr? Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet. Dem Fleisch nicht Raum geben. Wissen Sie, hier wird etwas gesagt, was Sie und mich betrifft. Wir sind es, die dem Fleisch Raum geben. Wir, ja? Also Paulus schreibt nicht, schau zu, dass der Teufel dich nicht so führt, dass da ein Raum entsteht für die Sünde. Nein, du, der du das heute hörst, diese Botschaft, gib du dem Fleisch keinen Raum zur Sünde. Dem Fleisch nicht Raum geben bedeutet, dem Bösen bereits im Vorfeld in den Anfängen zu wehren. Das wird von uns gefordert. Dem Bösen bereits im Vorfeld zu wehren. Ich habe doch vorhin das Beispiel von Kain gebracht. Dem Kain wurde durch den Herrn gesagt, lagert nicht, wenn du böse handelst, Kain, die Sünde vor der Tür als ein Feind, dessen Verlangen auf dich gerichtet ist, den du aber bezwingen sollst. Also, das ist 1. Mose 4, Vers 7. Gott sagt, du Kain, die Tür ist zwar noch geschlossen, aber dein Herz ist böse. Und das ist schon mal ein Anfang, dass die Sünde schon da ist, aber sie ist noch nicht im Raum drin, sie lautet noch vor der Tür. Du kannst jetzt noch eine Entscheidung treffen. Du aber bezwinge sie. Der Feind vor der Tür, den wir bezwingen sollen, sind Dinge, welche wir tun oder unterlassen können, bevor es zur eigentlichen Sünde kommt. Tja, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen und ist auch wieder gefallen in eine ganz böse Sache. Und ich habe gesagt, so, wie ist denn das geschehen? Ja, weißt du, dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich das gemacht. Und dann noch das und dann was geschehen. Und da war ein Punkt, der war so offensichtlich. Ich habe ihm gesagt, du, das wäre ein kleiner Schritt gewesen, das Erste, was du jetzt erwähnt hast, nicht zu tun. Dann wäre dieser ganze Rattenschwanz nicht gewesen. Du wärst nicht in die Sünde gefallen. Dieses Erste. Eifersucht habe ich vorhin erwähnt. Eifersucht kann man im Vorfeld ersticken, wenn man merkt, das kommt auf, indem man nicht nur Buße tut über diese Sünde, sondern anfängt ganz gezielt für den zu beten, dem die Eifersucht gilt. Oh ja, ich weiß, das ist sehr einfältig. Ja? Sie denken vielleicht, ja, der kann gut reden. Aber es ist wahr, haben Sie es schon mal versucht? Also wenn Sie jetzt innerlich zerfressen werden von Eifersucht, dann tun Sie Buße über diese Sünde, aber fangen Sie mal an, für den oder für Sie zu beten. Einfach zu sagen, Herr, segne ihn, segne sie, vergib meine bösen Gedanken, tu jetzt gerade diesen Menschen wohl. Ich sage ihnen, sie werden die Eifersucht löschen, wie man Feuer mit Wasser löscht. So einfältig es klingt. Das kann man im Vorfeld tun. Wir können Dinge tun. Oder denkt an die böse Lust oder Begierde, die ich vorhin erwähnt habe. Hier gibt uns die Schrift selber eine ganz deutliche Anweisung. Römer 13, 14. Römer 13, 14. Seid dem Fleisch oder dem Leibe nicht so zu Diensten, dass böse Begierden dadurch erregt werden. Also es wird hier gesagt, die bösen Begierden werden erregt, wann? Nachdem wir Dinge getan haben, die wir im Vorfeld bereits hätten unterlassen können. Verstehen Sie? Die eigentliche Sünde ist noch nicht da. Aber wir haben es versäumt, der Sache in den Anfängen zu wehren. Also ich denke, es ist klar, was hier gemeint wird, seit dem Fleisch nicht so zu diensten, dass böse Begierde dadurch erregt werden. Hier wird gemeint, es gibt Dinge, denen man im Vorfeld wehren muss, um später nicht in sündige Begierden zu fallen. Das könnte Folgendes bedeuten in der Praxis. Ich gebe nur ganz kurz einige Vorschläge. Suchen Sie Orte, wo Sie immer wieder mit der Sünde der Lust konfrontiert werden, nicht mehr auf. Gehen Sie da einfach nicht mehr hin. Meiden Sie Zeitschriften und Filme, von denen Sie wissen, dass Sie dadurch befleckt werden. Gehen Sie allen Situationen konsequent aus dem Wege, von denen Sie wissen, hier lauert die Sünde. Das wissen Sie nämlich. Sie wissen es. Sie wissen, wenn ich jetzt diesen und diesen Schritt tue, bin ich sehr nahe dran, diese Sünde zu begehen. Das wissen Sie. Wenn wir so leben, schon im Vorfeld, mit Gottes Hilfe, den Dingen wehren, dann sind wir dem Fleisch nicht so zu Diensten, dass böse Begierden erregt werden. Oh, ihr Lieben, vieles geschieht vorher. Und die eigentliche Sünde ist da nur noch so ein negativer Höhepunkt. Der eine kann eine Zeitschrift durchblättern, ohne dass es ihm was macht. Er übersieht das einfach. Ein anderer kann nicht mal einen Blick reinwerfen und es ist um ihn geschehen. Dann muss man radikal eine Entscheidung treffen. Denkt an das Wort Jesu. Wenn dein Auge dich ärgert oder zum Bösen verführen will, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig ins Leben einzugehen, als dass du beide Augen hast und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Damit sagt der Herr, wer nicht bereit ist, sich radikal von allem zu trennen, was ihm zur Sünde werden könnte, das bedeutet das Wort ausreißen, der wird es nicht schaffen. Übrigens der Text, das war Matthäus 18, Vers 9. Hebräer 12, Vers 4 will ich hier noch zitieren. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Was immer hier der Zusammenhang sagt, ich sage mal Folgendes zu diesem Text, es ist im Grunde genommen ein Vorwurf an die Adresse all derer, die es sich sehr leicht machen mit sündigen Gepflogenheiten und nachher wundern sie sich, dass sie in einem Drecktümpel liegen. Und da kommen so ganz fade Entschuldigungen, ja, ich bin wieder gestolpert und der Teufel hat mich versucht und ja, es ist wieder geschehen. Manches müsste nicht geschehen, glauben Sie mir. Wenn Sie sich das genau überlegen, Moment, was mache ich jetzt, was will ich jetzt? Gehe ich jetzt dahin? Nein, ich gehe nicht dahin. Damit haben Sie dem Feind den Wind aus den Segeln genommen. Also, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet. Wehret den Anfängen. So, und jetzt noch ein Punkt, ein freudiger Punkt. Etwas, was uns ermutigen soll und darf im Zusammenhang mit Sünde und unserer Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, was ich Ihnen jetzt sage, um das zu tun. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie aufgrund eigener Verfehlungen und Sünden wieder erneut vom Teufel gefangen sind, Sie wissen es jetzt in diesem Augenblick, es ist so. Warum fangen Sie nicht an, einfach kindlich, ganz aufs Neue, den Zusagen Ihres Heilandes zu vertrauen, welche er gemacht hat in Bezug auf dieses Thema? Was Gott gesagt hat zu diesem Thema? Warum lesen Sie das nicht und sagen einfach dem Herrn, Herr, ich bin verzweifelt über das, was momentan abgeht in meinem Leben. Aber schauen wir, was hier geschrieben steht. Und dass Sie Ihren Finger drauflegen und sagen, ich glaube das jetzt. Wissen Sie, all das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, was man im Vorfeld tun kann und so weiter, das sind Verantwortung, die wir tragen müssen. Wir müssen es ernst nehmen. Aber das, was jetzt kommt, ist noch wichtiger. Einfach zu vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort gesagt hat, in Bezug auf solche Kämpfe, die Sie jetzt in diesem Augenblick kämpfen. Ich denke jetzt nicht nur an klare Aussagen der Schrift, dass Christus uns tatsächlich befreit hat. Wir haben ja einige davon gelesen. Ja? Es gibt so viele Verheißungen in der Schrift, welche alle Gebiete unseres Lebens ansprechen. Und diese Predigt soll heute jetzt auch noch in aller Kürze Sie ermutigen, einfach mehr den Aussagen der Schrift zu vertrauen. Die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, jede Verheißung in Christus, wenn Sie es lesen und Sie merken, hier ist meine Situation angesprochen, gehen Sie auf die Knie und sagen Sie, Herr, das ist die Lösung. Und ich sage Ihnen, das ist die Lösung aller Lösungen. Was nun unsere heutige Predigt betrifft, das ist ja nicht nur unser Predigttext, den ich gewählt habe, Psalm 146, Vers 7, wo es um Befreiung von Gefangenen geht, ja. Der Herr macht Gefangene frei oder der Herr löst Gebundene. Es gibt so viele andere Worte. Also wenn man das liest, also mir geht da immer wieder so die Sonne auf, wenn ich solche Sachen lese. Und jetzt will ich Ihnen mal so einen Text vorlesen, ja. Der Herr selber spricht hier. Der Gott von Himmel und Erde spricht hier. Und jetzt hören Sie zu, Sie Gebundener, was Gott Ihnen sagt. Kann wohl einem Starken die Beute abgenommen werden? Oder können Gefangene eines Mächtigen entrinnen? Ja, so hat der Herr gesprochen. Auch die Gefangenen eines Helden oder Starken können ihm abgenommen werden. Die Beute eines Mächtigen kann entrinnen. Ich selbst will mit deinen Widersachen streiten. Jesaja 49, 24, 25. Schreiben Sie sich das auf. Jesaja 49, 24, 25. Kann ein Starker, ist es möglich, einer, der Macht hat, ihm seine Beute zu entreißen, Gebundene zu befreien? Gott sagt, ja, es ist möglich. Warum? Ich, sagt er, in diesem kleinen Wort, ich, ist alles verborgen. Und dann lesen Sie noch Vers 26, ja? Jesaja 49, Vers 26. Deine Peiniger will ich ihr eigenes Fleisch verzehren lassen. Und wie ein Most sollen sie sich an ihrem eigenen Blut berauschen. Dann wird alles Fleisch erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin, dein Erlöser, der starke Gott Israels. Ist das nicht herrlich? Das ist eine Verheißung, welche Gott seinem Volke gegeben hat, in Bezug auf ihre Peiniger, die ja im Laufe der Jahrhunderte mächtig waren. Und Gott sagt, ich bin mächtiger. Und wissen Sie, in Christus Jesus, in welchem Jahr das Ja und Amen für alle Verheißungen Gottes liegt, 2. Korinther 1, Vers 20, in ihm ist das Ja und Amen für alle Verheißungen des ganzen Alten Testamentes. In Christus ist das ein Wort heute für Sie, welches Ihren Peiniger betrifft. Wer ist Ihr Peiniger? Ja, jetzt nenne ich ihn doch, der Teufel. Er ist nicht schuld an Ihrer Misere, Sie haben selber gesündigt, aber Sie sind sein Gefangener, gewissermaßen. Er hat Rechte gewissermaßen bekommen durch Ihre Sünde. Grundsätzlich ist alles widerrechtlich, was er tut, aber durch unsere eigene Sünde. Und dies ist ein Wort, was diesen Peiniger betrifft. Er ist stärker als wir, das ist einfach so. Aber er ist nicht stärker als mein Gott. Und dazu kommt noch, der Teufel ist ja ein besiegter Feind. Kennen Sie die Geschichte von Napoleon? Seine ganze Lebensgeschichte. Der Mann war ja schon besiegt. Da ist er noch einmal gekommen, hat gemeint, jetzt kann er wieder wie früher da die halbe Welt einnehmen. Und das war dann der absolute Schluss. Der Teufel heute, der kämpft um die Gläubigen, ja. Aber er ist ein besiegter Feind. Christus hat ihn besiegt auf Golgatha. Und aus diesem Grunde sind Sie dazu ermächtigt, heute Jesaja 49, 24 bis 26 in Anspruch zu nehmen, den Finger drauf zu legen und zu sagen, Herr, du rettest aus der Hand der Starken. Herr, ich bin verzweifelt über meinen Zustand. Ich bin verzweifelt, dass ich wieder neu in diese Sünde gefallen bin. Ich bin verzweifelt, dass ich wieder neu gebunden bin. Aber du kannst es. Du kannst den Starken ganz neu in Zaum nehmen und ich bin frei. Herr, wo ich durch Lust und Sünde wieder sein Gefangener geworden bin, wirst du mich befreien, wenn ich zu dir komme und meine Schuld bekenne. Und wie gerne will der Herr denen helfen, die einfach so zu ihm kommen, im Vertrauen auf sein Wort und im Vertrauen auf das, was geschehen ist, Golgatha. Denken Sie hier an 1. Johannes 1, Vers 19, das ist an Kinder Gottes gerichtet. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch herrlich. Ich hatte kurz vorhin gesprochen über den Hohepriester Josua, der unreine Kleider anhat und vor dem Herrn stand. Was war damals seine Rettung? Ja, eben, dass er mit allem, was ihn da so befleckte, vor dem Engel des Herrn stand. Das war seine Rettung. Sacharja 3, Vers 3. Josua war mit unsauberen Kleidern bekleidet, während er vor dem Engel des Herrn stand. Also, der stand mit seiner ganzen Unreinigkeit direkt im Lichte des Herrn. Das brachte die Wendung. Der Starke, der Anklage neben ihm war und dessen Gefangener er gewissermaßen war, wurde durch einen Stärkeren in die Schranken gewiesen. Also das ist fantastisch. Also wenn man das liest, ja, das ist fantastisch. Ja? Sacharja 3, Vers 1 und 2. Der Herr ließ mich sehen, den Hohepriester Josua, er stand vor dem Engel des Herrn, während der Satan, der Widersacher, zu seiner Rechten stand, um ihn anzuklagen. Da sagte der Engel des Herrn zum Satan, der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dir und gebiete dir das Schweigen auf. Denn dieser Mann, ist er nicht ein aus dem Feuer herausgerissenes Brandscheit? Stellt euch mal vor. Also, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn Sie ein wiedergeborenes Kind Gottes sind, ja, wenn. Das ist die Bedingung. Dann sind sie ein aus dem Feuer herausgerissenes Brandscheid. Sie sind frei. Grundsätzlich. Auch jetzt, wo sie vielleicht erfassen, ich bin zwar leider im Moment doch wieder gebunden an dieses und jenes. Ja, sie sind widerrechtlich gefangen. Deshalb gehen sie zum Herrn und lasst uns das alle immer wieder tun, wenn wir merken, wir sind Gefangene unserer eigenen Leidenschaft, gehen wir zurück zum Herrn, stellen uns in sein Licht, zitieren sie dabei seine eigenen Worte. Die Verheißung, die Gefangenen eines Helden können ihm abgenommen werden, die Beute eines Mächtigen kann entrinnen, ich selbst will es tun, sagt der Herr, Jesaja 49, 25. Gehen Sie mit diesen Worten zum Herrn und bekennen Sie Ihre Sünden und Sie werden erleben, der Starke wird durch den Stärkeren in die Schranken gewiesen. Sie dürfen wieder in der Freiheit stehen, zu welcher Christus Sie frei gemacht hat. Sie sind frei gemacht. Ja, unser Text, Psalm 146, 7. Das ist eine herrliche Wahrheit. Heute kann es wieder neu wahr werden in Ihrem Leben. Der Herr macht Gebundene frei. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich bitte dich, dass du die Menschen jetzt ansprichst durch die Kraft deines Geistes, was noch viel besser ist als meine Worte, und dass manch einen neuen Mut bekommt, der hier sitzt als ein Gebundener. Der muss nicht als Gebundener rausgehen. Denn du hast ihn frei gemacht. Sofern er irgendwann erlöst wurde von seinen Sünden. Was jetzt abgeht, ist widerrechtlich. Und deshalb bitte ich dich, dass wir alle das verstehen und direkt zu dir zurückkommen. Mit diesen Worten aus Jesaja. Sie dir vorlegen und sagen, Herr, ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt über meine Sünde. Aber schau, du bist stärker. Du kannst den Stärkeren, der mir zu stark ist, in die Schranken weisen. Geh du durch die Reihen, Herr, und wirke das jetzt in deiner Gnade. Lob und Ehre sei dir, der treue Gott. Amen.